Theologie haben. Denn es ist ja nicht nur die Verkündigung, die Predigt, die uns dann hoffentlich im Herz bleibt, sondern häufig viel mehr der Inhalt der Lieder, verbunden mit dieser Emotion und mit diesen Melodien, die sich eingraben in unser Herz. Und wenn es dann eine schlechte Theologie ist, dann zerstört es uns. Und wenn es eine gute Theologie ist, dann bringt es uns zum Leben und baut uns auf. Und wir singen im Alltag immer wieder diese guten Lieder. No longer a slave. Herrlich. Das ist Wahrheit. Ja. Und die Wahrheit macht uns frei. So, vielen Dank auch für die guten Lieder, die ihr hier singt. Ich muss ab und zu mal in Gemeinden dann das Lobpreisteam korrigieren, wenn sie schlechte Texte haben. Aber bei euch nicht. Ja, bei Martin Luther hat man gesagt, der tötet mit seinen Liedern, das haben die Katholiken gesagt, der tötet mit seinen Liedern mehr Seelen als mit seinen Predigten. So. Und er hat die Power von diesen Liedern. Mir geht es so, dass seit einigen Wochen schon, wo natürlich dieser Prozess jetzt anhält, dass wir diese Einsetzung vorbereitet haben und euch auch mit durch diese Prozesse genommen haben. Und irgendwann, so vor ein paar Wochen, als ich auch mal wieder drüber nachgedacht habe, kam mir der Impuls, der Vers, über den ich heute noch sprechen möchte, so als ein Text, von dem ich glaube, dass er für die Prisma-Gemeinde und für die nächste Phase bedeutsam sein wird. Und wenn so ein Text dann bleibt und nicht nur ein Impuls ist, mal kurz eine Idee, sondern es bleibt und gräbt sich ein ins Herz, dann weiß ich in der Regel, dass es richtig ist, auch darüber zu sprechen und es auch in unsere Mitte hineinzulegen. Und ich habe es mal bewusst so genannt, Wachstumsimpulse. Es ist nicht eine komplette Ausbreitung und Auslegung von all den Aspekten, die da drin sind. Das überlasse ich euch dann auch noch mal tiefer zu graben. Aber ein paar Impulse will ich schon geben. Ich glaube, und es ist auch in der Vorbereitung mir immer bewusster geworden, ich glaube an Wachstum für diese Gemeinde Prisma. Und zwar Wachstum an Qualität und Wachstum an Quantität. Und deshalb dieser Text, ich lese ihn euch mal vor, Vers 31 im Kapitel 9 der Apostelgeschichte, der mir da so für euch geschenkt ist. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Ich nehme nochmal die andere Übersetzung, dass sich das nochmal einprägt. So hat nun die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samaria Frieden. Sie baute sich innerlich auf, wandelte in der Furcht des Herrn und wuchs auch äußerlich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist der Vers, der mir auf dem Herzen liegt und über den ich ein paar Aspekte entfalten möchte. Wie fängt denn dieses Kapitel an, 31 Verse vorher? Kapitel 9, Vers 1, da heißt es noch, Saulus aber schnaubte noch immer Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn. So fängt dieses Kapitel an. Das waren keine netten Umstände, sondern Paulus, dieser oder Saulus noch, dieser Eiferer, dieser religiöse Fanatiker, dieser Rechtgläubige, der sowas von überzeugt war, dass er es richtig tut und das Richtige tut, der schnaubte, drohte mit Morden gegen die Gemeinde, diese neue Sekte, wie er das empfunden hat, diese messianische Sekte, die Jesus zum Messias ausgerufen hatte, und er schnaubte gegen sie und hat ihnen echtes Leben schwer gemacht. Er ging zum hohen Priester, also es war schon schwierig, aber es könnte noch schwieriger werden, es sollte noch schwieriger werden. Er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe, also das war ja die höchste religiöse Autorität, bat ihn um Briefe an die Synagogen, ja, die Gemeinden, die sich eben so versammelt haben als Juden in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und auch Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen sollte. Das war die Situation. Manchmal wird es noch schlimmer, bevor es besser wird. Hat meine Frau mir jetzt gesagt, die hat den Keller aufgeräumt. Da sage ich, wie sieht es denn hier aus? Da sagt sie ganz gelassen, manchmal wird es schlimmer, bevor es besser wird. So, es ist besser geworden. Auch in dieser Geschichte ist es besser geworden. Es ist doch erstaunlich, zunächst mal dieser Druck. Und bitte, vielleicht auch an dieser Stelle, es gibt ja manchmal so Theorien, eine Gemeinde wächst besser unter Druck. In der Apostelgeschichte sehen wir, die Gemeinde wuchs, ob Druck war oder kein Druck war. Die wuchs in allen Phasen. So der Wachstumsimpuls kommt aus anderen Aspekten und nicht durch die äußeren Umstände. Auch wenn wir mal sagen, wir brauchen mal wieder so richtig Verfolgung in der Gemeinde, ja, dass da wieder was geht. Aber bitte nicht, ja. Bitte nicht. Manche meinen ja, es sei schon eine Verfolgung, aber es ist keine Verfolgung in Deutschland unter den Christen. Es ist keine Verfolgung. Ja. Es gibt manche Herausforderungen, aber es ist keine Verfolgung. Aber die Gemeinde wuchs aus anderen Gründen, wie wir gleich sehen werden. Auf jeden Fall mal zunächst, das war die Situation, äußerer Druck. In dem Ganzen, lesen wir ein paar Kapitel vorher, blieb die Gemeinde aber in dem, was sie für richtig empfunden hat. Sie blieb in den Gebeten, sie blieb in der Koinonia, in der Gemeinschaft, sie blieb im Wort Gottes, sie blieb im Abendmahl, also im Feiern der Gegenwart Gottes und des Erlösungswerkes Christi. Da sind sie geblieben, obwohl die Umstände alles anders als toll waren. Und die Umstände in den letzten 2 Jahren waren ja für die versammelten die Gemeinde auch nicht so prickelnd hier bei uns im Land. Aber die Gemeinde blieb. Und wohl dem, der geblieben ist, in den grundsätzlichen Dingen, die richtig sind, die uns ausmachen, die Fundament geben, die lebensschaffend sind. Auch eine Gemeinschaft der Glaubenden, sie blieb. Und manchmal müssen wir durch gewisse Phasen hindurch der äußeren Umstände, die widerwärtig sind, bleiben in dem, von dem wir zutiefst überzeugt sind, dass es richtig ist. Ja? Das habt ihr auch in euren Partnerschaften und Freundschaften gelernt, oder? Man muss manchmal durchgehen, muss bleiben und dann wird es wieder besser. Und jetzt heißt es aber hier, Vers 3, als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Das ist ja, was wir so lieben, oder? Wenn plötzlich alles anders wird. Wir ersehnen uns auch das göttliche Eingreifen und plötzlich ist der Krebs weg. Und plötzlich ist die Beziehung wieder in Ordnung. Und plötzlich kommt Erweckung. Und plötzlich ist alles anders. Und natürlich sehnen wir uns auf diesen Augenblick, wenn plötzlich alles anders wird. Und die Geschichte auch der Bibel zeigt uns, ja, es ist möglich. Es kann in einem Moment ein Leben auf den Kopf gestellt werden. Es kann in einem Moment alles anders werden. Und das ist doch auch so eine tolle, tolle, tolle Bekehrungsgeschichte. Saulus wird zum Paulus. In nur 3 Tagen so richtig wasch. Und ich habe auch so eine Bekehrung erlebt, von daher weiß ich, was das bedeutet. Ich weiß, nicht jede Bekehrung zu Christus ist so dramatisch. Manche Typen wie ich brauchen es dramatisch. Und der Herr weiß schon, was du brauchst. Aber es ist möglich, dass in einem Moment sich alles verändert. Es ist wirklich möglich. Ja? Ich bin in einem Moment frei geworden von Drogenzucht und von anderen Dingen. Es ist möglich. Es ist nicht die Normalität. Es ist möglich. Und lasst uns auf der einen Seite das auch festhalten. Herr, wir trauen dir alles zu. Wir glauben, dass du sogar das, was gegen uns steht, plötzlich zum Segen werden lässt. Das, was uns verfolgt hat, wird plötzlich für uns zum Segen. Heißt es nicht irgendwo in der Schrift, alle Dinge dienen zum Besten dem, der Gott liebt. Sogar das, was vielleicht gegen uns ist, unser Feind ist, wo wir sagen, nichts wie weg hier, dreht Gott manchmal um und plötzlich wird es uns zum Vorteil, wird es sogar zu unserem Besten. Hier in dieser Paulus-Geschichte definitiv. Aber wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, auch wenn wir Gemeinde bauen, Wachstum und erwarten, dass wir auf der einen Seite, ja, das plötzliche Eingreifen, diese himmlische Lichtstrahleffekte nicht außer Acht lassen, sondern beten und glauben, dass für Gott alles möglich ist. Auf der anderen Seite aber bleiben in dem, von dem wir überzeugt sind. Und es nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt Gruppierungen, die warten immer auf dieses Plötzlich. Und man hält ihnen sozusagen die Karotte vor die Nase und sagen, eines Tages, wenn du das und das und das noch machst, dann wird es kommen. Und sie sind nicht im Hier und Jetzt und Heute. Und dann gibt es auch manche, die sagen, ja, wir müssen einfach beständig und treu bleiben. Ja. Lass uns es nicht ausspielen, auch hier in der Gemeinde, sondern wir erwarten, Herr, dein Eingreifen. Wir erwarten, dass dramatische Bekehrungen geschehen. Wir erwarten, dass Situationen sich völlig zum Guten verändern. Wir erwarten, Herr, dein Eingreifen. Wir erwarten erweckliche Aufbrüche. Oh yes. Aber wir bleiben in diesen Grundelementen von dem, wo wir wissen, das ist Leben, da ist Kraft drin, das ist richtig. Wir bleiben in der Gemeinschaft untereinander, wir bleiben in den Gebeten, wir bleiben in der gesunden Lehre der Apostel, wir bleiben in der Gemeinschaft am Tisch des Herrn und beten ihn an in der Anbetung. Wir bleiben. Und danke, ihr Lieben, dass ihr geblieben seid. So, dies ist der eine, die Spannungsbögen, auch für dein ganz persönliches Leben. Bleiben in dem, was richtig ist und überzeugt bist, aber beten und erwarten, sage, Herr, du kannst in einem Moment alles verändern. Beides ist richtig und wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Religiöse Eiferer, wie der Saulus einer war, tendieren manchmal dazu, religiöse und ideologische Eiferer, so die überzeugt sind davon, nur das ist richtig, die tendieren manchmal dazu, zu meinen, sie handeln in der Macht und Autorität eines höheren Ideals, eines höheren Gottes. Meistens handeln sie aus einer persönlichen, defizitären Persönlichkeit. Habt Acht vor Leuten, die Bibel bezeichnet sie manchmal als Wölfe, die im Grunde hochhalten und sagen, das ist das einzig Richtige, rechthaberisch. Rechtgläubig, gesetzlich unterwegs sind, habt Acht vor denen, denn Zerstörung geht von ihnen aus. Unter der Gemeinde des Herrn. Aber auch sonst in anderen ideologischen Zusammenhängen. Und das haben wir auch in den Philosophien und Ideologien dieser Welt häufig. Ja, pass immer auf, was tut es mit den Menschen? Kommt Segen hinten bei raus, Leben und Kraft und Frieden und Freiheit? Oder kommt Zerstörung, Streit, Auseinandersetzung, Spaltung hinten bei raus, dann weißt du, welches Geisteskind sie sind. Meistens sind Leute, die, so wie Saulus hier unterwegs war, persönlich defizitär und aus dem heraus holen sie ihre Handlungskraft und nicht aus der Gnade oder aus der Bevollmächtigung eines höheren Wesens, also Gottes in der Regel. Warum weiß ich das? Auch bei Paulus, als Saulus zum Paulus wurde, er schreibt dann später in einer der Briefe, ich achte alles, was ich vorher gedacht und geglaubt habe und angetrieben habe, als Dreck. Es war sowas von Mist. Und er hat gemerkt, er hat was anderes mich angetrieben. Dann spricht er davon, jetzt treibt mich die Liebe Gottes an. Ja. Vorher hat der religiöse Eifer, die Rechthaberei, das Dogma ihn angetrieben. Es darf nicht sein, nur wir haben die Wahrheit. Das hat ihn angetrieben, diese Rechtgläubigkeit. Oder hat Zerstörung gebracht. Und durch die Verwandlung des Christus, wenn Christus uns Erleuchtung gibt, wenn Christus sein Licht in unsere Seele und Herz leuchten lässt, wenn Erkenntnis der Wahrheit kommt, dann treibt die Liebe Gottes uns an. Dann ist eine andere Kraft, eine Kraft, die zum Leben führt in uns. Erster Impuls. Zweiter Impuls. Die Gemeinde, jetzt gehen wir in diesen Vers hinein, die Gemeinde hatte Frieden. Und natürlich wird hier jetzt auch von diesem äußeren Frieden gesprochen. Ich will aber auch mal einen Aspekt sichtbar machen, den ich so aus dem 1. Korinther 14 herausnehme. Da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ist doch interessant, dass hier nicht Ordnung gegen Unordnung entgegengesetzt wird, sondern Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, er ist aber auch nicht ein Gott der preußischen Ordnung, sondern er ist ein Gott des Friedens. Unordnung verändert sich, wenn Frieden kommt. Ich kann es auch umdrehen, wenn wir Friedensräume schaffen, ordnet sich das Leben und die Gemeinschaft. Ich habe manchmal, wenn ich in das Zimmer meiner Kinder gegangen bin, früher, als sie noch zu Hause waren, und da sah es aus wie die Sau. Dann habe ich mal gesagt, räum mal deine Seele wieder auf. So, die Unordnung um uns herum drückt manchmal ja nur aus, dass Unfrieden in uns ist. Ja, dass wir nicht in Harmonie sind, dass wir nicht im Frieden sind, dass es uns nicht gut geht. Die Gemeinde hat Frieden, und das will ich auch so als einen Impuls reingeben. Leitung hat neben dem, dass sie uns bestimmte Anleitung gibt, aber sie hat vor allem die Aufgabe, Räume des Friedens zu schaffen. Räume, in denen man sicher wohnen kann. Wisst ihr, es ist so viel Potenzial hier in der Gemeinde, wie übrigens auch in anderen Zusammenhängen. Ist ja alles da. Aber haben wir einen Raum der Sicherheit? Haben wir einen Raum, wo wir uns sicher fühlen? Haben wir einen Raum, wo wir gut miteinander umgehen? Haben wir einen Raum, wo gewisse Rahmensetzungen da sind, sodass ich das, was ich bin und was in mir ist, entfalten kann? Dass es empfangen wird, dass dieses Miteinander funktioniert, wie wir gleich noch sehen werden. So Räume des Friedens. Deshalb, wenn wir manchmal von Ordnungen sprechen, dann muss es immer Friedensordnungen sein, nicht um der Ordnung willen. Wisst ihr, warum viel Streit entsteht? Was ist denn eigentlich ein Streit? Ist ja zwei sich widerstrebende Tendenzen in einem System. Das ist im Grunde ein Konflikt. Zwei widerstrebende Tendenzen in einem System. So, wir haben oftmals widerstrebende Tendenzen, ist doch klar. Unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Meinungen. Wenn ich jetzt aber den Raum noch eng mache, dann trifft es oft ganz scharf aufeinander. Und wenn ich den Raum ein bisschen weiter mache und Ordnungen schaffe und Friedensräume schaffen, wo unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Herangehensweise miteinander Raum finden und Gestaltungskraft finden, dann kann was Gutes entstehen. Wenn ich den Raum eng mache und sage, nur so geht's, dann ist ganz schnell ganz viel Konflikt und Streit. Und Prisma ist eine Gemeinde, die eine Weite hat. Oder habe ich das falsch verstanden? Wenn ich es falsch verstanden habe, dann müsste es so werden. Ja. Hier hat es Platz, Leute, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen, auch aus unterschiedlichen Traditionen, was Spiritualität und Glauben anbelangt. Und die, wie du schön gesagt hast, Petra, aber eine Fokussierung haben, wir wollen Christus in unserer Mitte haben. Und das ist unsere Orientierung. Was sagt Jesus? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Daran orientieren wir uns. Aber wo wir herkommen, da haben wir eine Weite. Und wenn wir das eng machen und sagen, nur hypercharismatisch, nur biblizistisch, nur katholisch, nur lutherisch, nur was der Martin Luther gesagt hat, ist richtig. Wenn wir das eng machen, dann wird kein Frieden sein, dann würden wir permanent Auseinandersetzungen haben und empfangen nicht, was Christus uns durch den anderen schenkt. Und Prisma steht auch dafür, Raum zu schaffen und Raum zu geben für unterschiedliche Spiritualitäten, für unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Generationen. Und es sind Menschen sind hier herzlich willkommen. Ich hoffe, dass ich das richtig sage. Wenn nicht, dann wäre es schön, wenn ihr es glauben würdet. Menschen sind hier willkommen, die in unterschiedlicher Biografie stehen, und sie finden hier das Heil unseres Gottes. Und sie finden hier Leben und Kraft und geliebt werden und angenommen werden, ja, und auch wachsen zu dürfen hin zu dem, wer wir sind in der Ebenbildlichkeit Gottes. Die Gemeinde hatte Frieden, war in dem Fall dann ein äußerer Frieden, das heißt, die Ordnungen waren anders wiederhergestellt, Friedensordnungen, aber sie hatten auch inneren Frieden und konnten deshalb auch wachsen. Eine Bedrohungslage, die von außen kommt, kann manchmal zum starken Miteinander führen. Man hält zusammen. Oder wie wir jetzt sehen, auch in diesen zwei Jahren Pandemie, es kann auch zu Zerrissenheit führen, zu Unordnung, zu Extrempositionen, zu Schuldzuweisungen und dergleichen mehr. Überall dort, wo nicht Frieden regiert, wird Chaos kommen. Dort, wo nicht Frieden und Frieden, das biblische Wort Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von kriegerischen Zuständen, sondern das biblische Verständnis von Frieden ist Wohlergehen. Man könnte im Grunde sagen, das Gesundheitsverständnis der WHO, wenn ihr das mal nachlesen wollt, ja, was als gesund definiert wird, ganzheitliche Gesundheit, das ungefähr entspricht dem, es fällt nur der spirituelle Frieden, die Beziehung zu Gott in der Weltgesundheitsorganisation. Aber ansonsten ist es wunderbar beschrieben, was auch dieser Shalom, dieser Frieden bedeutet, nämlich Wohlergehen in allen Aspekten. Würdiges Umgehen miteinander, Frieden im Sozialen miteinander, Frieden in unserem Körper, Wohlergehen in unserem Geist, in unserer Seele, dass es uns wohlergehe. Und deshalb lasst uns auch darauf achten, auch hier im Miteinander, dass wir zum einen akzeptieren, wenn Ordnungen geschaffen werden, solange sie dem Frieden dienen. Das heißt, wenn wir hier gewisse Ordnungen, das heißt, wir haben eine Geschäftsordnung entwickelt, es gibt eine Gottesdienstordnung. Ja. Das ist nicht dazu da, um zu gängeln, sondern es ist dazu da, dass Räume da sind, Klarheiten geschaffen werden, in diesen Räumen das Leben sich entfalten kann, dass es miteinander funktioniert. Und da ist die Kraft drin. Das heißt, diese Rahmensetzungen, die dann oft durch eine Leitung auch kommen, ich habe es mal Hausordnungen auch genannt, die sind nicht das Evangelium, das ist auch nicht die Ideale, die wir anstreben, sondern es ist die Raumdefinition, in der wir uns bewegen können, damit das Eigentliche geschieht. So ist es auch in der Familie. Wenn ihr keine Rahmensetzungen habt in der Familie, dann habt ihr Chaos. Die Kinder tanzen euch auf dem Kopf rum. Oder nicht? Manchmal auch die Eltern den Kindern dann, ja, wenn es keine Ordnungen gibt. Ja. Wenn es keine Hausordnung gibt, denn staatliche Ordnung. Das heißt, auch das heißen wir willkommen, wenn es Ordnungen sind, die den Frieden, das friedvolle Miteinander, das Wohlergehen günstigen. Ja, und solche Räume zu schaffen. Vielleicht noch für den persönlichen Umgang, so auch ein persönlicher Aspekt, jeder von uns, achte bitte auch darauf, dass du für dich selbst diesen Frieden hast. Sonst wird dein Körper nicht heil, sonst wird deine Seele nicht heil. Achte darüber, wie du sprichst. Die ungezähmte Zunge, 1. Petrus 3, Vers 10. Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, der hat seine Zunge im Zaum gehalten. Der fern vom Bösen und seine Lippen, dass sie nichts Heimtückisches sagen. Er gehe dem Bösen aus dem Wege und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Und ich möchte auch das hineinsprechen in die Prisma-Gemeinschaft, aber auch in dein ganz persönliches Leben. Bitte achte auch auf deine Zunge. Du kannst mit deiner Zunge Leben bewirken oder du kannst zerstören. Und eine Gemeinschaft braucht Worte, die auferbauen, die stärken, die Mut machen, dass der Frieden geschaffen wird. Aber auch du selbst, dein Körper braucht deine Zunge, lenkt dein Hirn. Deine Zunge lenkt deine körperliche Kondition. So, das heißt, achte mal auf deine Sprache, dass sie Frieden stiftet und nicht Zerstörung. Suche Gutes, auch hier im Miteinander, auch im Empfangen von Menschen, die Gott der Gemeinde hinzuführt, dass wir immer den Frieden suchen und förmlich nachjagen, also dem Wohlergehen. Geht's dir richtig gut, Petra? Geht's dir gut? Was kann ich tun, dass es dir gut geht, Tabea? Ja. Und so, dass wir einander sagen, wir suchen, denn Frieden heißt, ich suche, trachte danach, dass es dir richtig dicke gut geht. Kann ich noch was dazu beitragen, dass es dir gut geht? So wie ihr es halt als Ehepaare macht, gell? So, Schätzli, geht's dir gut, was kann ich noch machen für dich, dass es dir gut geht? Oder ist es nicht so? Na doch, bestimmt. Also Frieden, sie hatten, Frieden heißt auch, sie haben in dieser Weise aktiv den Frieden, das Wohlergehen gesucht. Sie hatten Räume, die das ermöglicht haben, dass sie nicht immer in Unsicherheit leben muss, aber dann haben sie aktiv auch das Wohlergehen gestaltet. Das heißt auch hier in der Gemeinde, die Leitung hat unter anderem die Aufgabe, Räume zu schaffen, in denen man leben kann. Wir als Gemeinde miteinander suchen immer wieder den Frieden. Was kann ich dazu beitragen, dass es der Gemeinschaft gut geht, dass es dem anderen wohl ergeht, dass Gesundung und Heilung passiert und dass wir so aufeinander achten? Dann wird die Gemeinde auch stark im Inneren. Noch ein Puls, 5 Minuten sollte ich noch haben. Ganz schöner Satz, die Gemeinde baute sich auf in der Furcht und lebte in der Furcht des Herrn. Ich werde jetzt nicht in alle Details gehen. Gottesfurcht, nur mal kurz erklärt, ist nicht die Angst vor Gott, sondern es ist die Achtsamkeit auf die Wege des Herrn. Weil wir wissen, die Wege des Herrn sind gut. Das Beste, was wir erleben können, ist, die Wege des Herrn zu gehen. Gottes Wege sind nie zerstörerisch, Gottes Wege führen immer zum Leben. Und Gottesfurcht heißt, wir haben erkannt, dass die Wege des Herrn gut sind. Wir sind achtsam darauf, auf den Wegen des Herrn zu bleiben, denn das sind die Wege des Lebens. So, das heißt, zu bleiben in der Gottesfurcht, auch miteinander zu helfen, in der Furcht des Herrn zu bleiben, ist das moderne Wort Achtsamkeit. Nicht Selbstachtsamkeit nur, sondern Achtsamkeit. Sind wir noch auf den Wegen des Lebens unterwegs? Sind wir noch in den Weisungen Gottes unterwegs? Komm, lasst uns miteinander darauf achten, dass wir in dieser Achtsamkeit stehen und gesundes Leben deshalb hervorbringen. Aber ganz spannend finde ich, dass es hier nicht heißt, und die Gemeinde wurde erbaut von der Gemeindeleitung. Das ist aber ein bisschen euch zu entlasten. Ja, gell. Was habt ihr denn jetzt wieder gemacht? Ja, jetzt bringt uns mal voran. Wunderbar ist, wenn diese Friedensräume da sind, diese Räume, in dem Wohlergehen sich entstehen kann, dann baut die Gemeinde sich selbst auf. Das finden wir ganz vielen Stellen in der Schrift. Ja. Das heißt, Leitung ermöglicht, dass die Potenziale, dass die Gaben, Fähigkeiten, Persönlichkeiten zueinander kommen und aufeinander wirken. Dass eine Atmosphäre, eine Kultur der Wertschätzung, der Liebe, des Aufbruches, der positiven Haltung da ist, damit wir einander dienen und einander helfen. Das heißt, die Gemeinde erbaut sich selbst, sie wird besser im Dienst aneinander. Zwei kleine Impulse diesbezüglich und es kann nur Impuls sein und hoffe, dass es noch anregt zum Nachdenken. Und ihr könnt es auch auf viele andere Bereiche übertragen. 1. Petrus 4, dient einander mit den Charismen, mit den Gaben, die jeder hat, als gute Haushalter dieser vielfältigen Gaben Gottes in seiner Gemeinde. Dient einander, überlegt dir, das was wir immer wieder auch tun mit Gabentests und helfen einander zu erkennen, zu fördern. Hey, was hast du? Welche Gabe hast du? Ob du ein oder fünf oder zehn Talente hast, spielt keine Rolle. Setz sie ein, bitte. Sag, wie kann ich beitragen mit dem, was ich habe, zur Erbauung, zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Förderung eines anderen in der Gemeinde? Wo bringe ich mich ein? Und es geht nicht um eine Pflichtgemeinschaft, es geht um eine sich einander dienende, auferbauende Gemeinschaft. Bringe ein, was du hast. Du musst auch nicht einbringen, was du nicht hast. Ja, Toiletten putzen schon ab und zu. Okay, da ist jetzt nicht unbedingt die höchste Gabe notwendig. Aber in vielen anderen, sei in dem, wer du bist und bring das ein. Denn das ist ein Ausdruck der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Das ist ein Ausdruck der Ebenbildlichkeit Gottes in deinem Leben. Da ist Kraft drin, da ist Power drin. Bitte, bitte vergrab deine Talente nicht. Bitte leg jede Minderwertigkeit ab und setz dich ein, hast du gesagt, demütig, selbstbewusst demütig. Sei selbstbewusst demütig. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Aber was ich kann, bringe ich selbstbewusst ein zum Wohl eines anderen. Man spricht heute in der Wirtschaft von sich selbst verwaltenden Teams. Habt ihr vielleicht schon gehört. Das muss so sein in einer Kreativgesellschaft, wo wir uns permanent verbessern müssen, bin ich darauf angewiesen, dass nicht der Chef alles weiß, sondern dass die Teamgemeinschaft alles hervorbringt und miteinander lernt. Und das Schwierige ist, in der Wirtschaft, ich arbeite ja da auch in diesen Kontexten und überall spricht man von agilen, selbstverwalteten Teams, ganz tolles neues Ding. Das Problem sind die Leute. Und es ist hier zwischen Reife, Freiheit und Reife, unten müssen noch Reife stehen, leider nicht übertragen. Die Freiheit, ich muss Freiheit geben, aber ist auch die Reife da, dass ich die Freiheit richtig nutze und dann entsteht dieses Gemeinschaftsgefühl, schönes englisches Wort, Ownership. Ich bin Teil. Wir sind nicht eine Gemeinschaft von Kunden, die hier heute Morgen ihr Päckchen abholen und dann hinterher noch was in den Opferstock werfen und damit habe ich die Dienstleistung, dient mir. Ja, sondern wir sind Partner, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein Team und wir bringen uns selbstbewusst ein mit dem, was wir haben und helfen einander und miteinander werden wir besser und bewältigen die Aufgaben, die Gott uns stellt, die Aufgaben, in die wir hineingestellt sind, auch im Wachstum und im Gedeihen dieser Gemeinde. Wachstumsimpulse. Und ein letzter Impuls. Die Gemeinde wuchs unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und das finde ich auch wieder geniale Formulierung, unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Sie mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Beistand, das ist ein schönes Wort. Weil auch hier gibt es Extreme in der einen oder anderen Richtung, mit denen wir als Prisma nichts zu tun haben wollen. Das eine Extrem ist, ich bin nichts, der Herr macht alles. Kennt ihr das? Oh, das ist ganz fromm. Ja. Ich bin nur ein Kanal, durch den der Herr fließt. Oh, das hört sich klasse an. Sowas von daneben. Der Herr will doch keinen Kanal. Dann hätte er sich ein Rohrleitungssystem gebaut und nicht Menschen, Frauen und Männer in dieser Komplexität und Verschiedenheit. Und dann gibt es das andere Extrem. Der Herr wird schon segnen, was wir tun. Also ich konzentriere mich ganz auf das, was ich tue, die Machergeschichte und Gott wird es schon segnen oder Gott ist auch ganz weit weg, Gott hat damit nur bedingt was zu tun oder gar im Sinne von Gott hat einmal die Welt ins Laufen gebracht.
Und jetzt muss es halt funktionieren, aber er kümmert sich gar nicht drum und baut irgendwo einen anderen Planeten im Moment. Beistand des Heiligen Geistes ist so schön. Es geht hier, Koinonia steht hier im Griechischen, oder ja, eigentlich in dieser Stelle nicht für Gemeinschaft, sondern Parakletos, Beistand. Es ist die Koinonia, das Miteinander, Partnerschaft. Und das ist doch das Geniale, dass Gott ruft uns in die Partnerschaft mit ihm und sagt, komm, lass es uns miteinander tun. Es gefällt uns und dem Heiligen Geist, was für eine schöne Formulierung. Und ich bitte auch euch als Gemeinde hier in diesem Bewusstsein miteinander zu arbeiten und zu gehen. Das heißt, Musik unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Wir spielen das nicht gegeneinander aus. Der eine hat die Salbung und der andere kann Musik machen. Das ist manchmal so Zeug, ja? So. Sondern es ist gemeinsam. Das heißt, ja, Hauptsache das Herz und der Heilige Geist wird schon, muss ich nicht üben. Falsch. Wenn ich richtig übe, dann kommt auch Salbung. Auch falsch. Es ist miteinander. Heiliger Geist, komm, lass uns das miteinander machen. Eine Verkündigung. Es ist nicht einfach nur ein Wissen verteilen, sondern Heiliger Geist, wie machen wir es denn miteinander? Es ist ein Beistand des Heiligen Geistes. Handwerker in der Bibel findest du, sie waren gesalbt, befähigt durch den Heiligen Geist. Du brauchst die täglichen Impulse an deinem Arbeitsplatz. Heiliger Geist, wie machen wir das Ding miteinander? Wir haben so viele Probleme zu lösen. Wir haben so viele Herausforderungen. Alleine kriege ich es nicht hin. Heiliger Geist, hilf mir, aber ist auch nicht, ich ziehe mich zurück ins Gebet und bete, dass du es machst, Heiliger Geist. Fliehen zu ihm wir im Gebet. Ja, manchmal ist mehr Flucht als Gebet. Also auch ein bisschen hinhören, unsere frommen Floskeln verraten oft unsere Theologie dahinter. Und ich glaube, die richtige Theologie, was Gott will, und dafür hat er sein Leben hingegeben, uns zu erheben in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dass er uns, so komisch das klingt, aber das ist genau die Würde, dass er uns tatsächlich hineinnimmt in die Gemeinschaft mit ihm und dass er daran Freude hat, mit uns zusammen zu gestalten. Die Gemeinde mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und es braucht dich, deine Gaben, deine Fähigkeiten und es ist ganz Heiliger Geist. Es ist 100% du und 100% Heiliger Geist. Es ist nicht 50-50. Es ist auch nicht wie in der Partnerschaft, in der Ehe, sagt man, es ist bloß nur 50 Pfennig wert, die Mark. Ja. Nein, es ist 100% Frau, 100% Mann und nur 200%, die zueinander kommen, bilden Partnerschaft. Und nicht, wir reduzieren uns erstmal und dann sind wir 100% gemeinsam. Nein, wir sind 200% zusammen. Vielleicht sogar 300, weil wir uns einander ergänzen. Und so ist es 100% von dir, 100% von deinem Bruder und deiner Schwester, 100% Heiliger Geist. Das ist das, was Gott anstrebt. Und Wachstumsimpulse, wenn wir hier Wachstum sehen wollen, in gesunder Art und Weise, dann ist es mit dem Heiligen Geist. Also lasst uns auch den Heiligen Geist immer besser kennenlernen, so wie wir einander immer besser kennenlernen, um miteinander in Partnerschaft zu sein. So lasst uns den Heiligen Geist kennenlernen. Heiliger Geist, offenbare du dich mir. Zeig du, wer du bist, seine Eigenschaften. Wir lernen aber den Heiligen Geist am besten kennen im tagtäglichen Leben mit ihm. So wie du auch Freundschaft am besten kennenlernst, wenn du mal miteinander eine Bergtour machst, von Hütte zu Hütte gehst und dann weißt du plötzlich, wer das ist. Ja. So Extremsituationen, ja, dann kommt raus, wer wir sind und wir wissen plötzlich, was wir aneinander haben und wer der andere ist. Und so ist es auch im Beistand des Heiligen Geistes, dass wir durch unser Leben mit dem Heiligen Geist gehen und lernen dabei den Heiligen Geist kennen. Auch die Vielfalt, wer er ist, seine Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, aber es ist mit uns zusammen und schlussendlich erlebt uns die Welt des Gegenüber, aber sie erlebt uns in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und deshalb sehen wir in der Apostelgeschichte oft, dass Leute sich gewundert haben, wo kommt diese Weisheit her, wo kommt diese Kraft her, das sind doch einfache Leute. Es ist auch der Beistand in dem Miteinander des Heiligen Geistes. Wachstumsimpulse. So wuchs die Gemeinde. Sie hatte Frieden und ich glaube, das ist auch, was wir hier sagen können, ja, wir haben Frieden. Und wir achten darauf und ich unterstütze da gern, dass wir Rahmensetzungen haben, Räume der Sicherheit, dass die Gemeinde gut gedeihen kann. Heute haben wir damit auch einen Aspekt, eine klare Leiterschaft dient dem Frieden. Wir erbauen uns einander. Jeder bringt sich ein und wir wachsen aneinander und miteinander und zeigen die Herrlichkeit des Herrn in unserer Mitte. Und wir wachsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen. Lass uns miteinander Gemeinde leben und bauen, damit das ganze Potenzial der Prisma-Gemeinde, wenn wir uns versammelt haben, aber auch wenn wir zerstreut sind in unserem Alltag, dass die ganze Potenziale der Prisma-Gemeinde zu Ehre Gottes sichtbar werden und sich entfalten. Dafür sind wir angetreten. Amen. Amen. Jetzt haben wir noch ein Abschlusslied. Und Beate beschließt den Gottesdienst. Dankeschön. Sehr gerne.
Sehr mutmachend, sehr herausfordernd, hebt uns aus unseren Stühlen heraus, macht uns als Gemeinde auch eins und jeder darf seine Begabungen erkennen.